Presse. Das ist Was wichtig ist und mein Name ist Anna Wallner. Heute geht es um Gewalt von zwei verschiedenen Seiten und wie man mit ihr umgehen soll. Gemeint ist Gewalt von rechtsextremer Seite, wie zum Beispiel auf den Straßen von England, und von islamistischen Terroristen. In England und Nordirland gehen seit Anfang August tausende gewaltbereite Rechtsextreme in Städten wie Belfast, Birmingham und Plymouth auf die Straßen und sie greifen Moscheen oder muslimische Einrichtungen an. Es ist die Rede von einer noch nie dagewesenen Gewaltwelle. Hunderte wurden bereits verhaftet. Der Auslöser war eine Falschinformation über die Herkunft des Täters eines Messerangriffs am 29. Juli. Er hatte in der Küstenstadt Southport nahe Liverpool drei Mädchen bei einer Tanzveranstaltung getötet und acht weitere sowie zwei Erwachsene verletzt. Aber dann ist da auch noch die steigende Gefahr terroristischer Gewalt, wie ja auch der vereitelte Anschlag auf die Taylor Swift-Konzerte in Wien vor einer Woche gezeigt hat. Eines haben die rechtsextremen Randalierer und die islamistischen Terroristen gemeinsam. Sie vernetzen sich im Internet, sie werden in sozialen Netzwerken mit Hass infiziert und sie verabreden sich in verschlüsselten Gruppen. Julia Ebner kennt sich mit Extremismus von beiden Seiten aus. Sie ist mein heutiger Studiogast. Die gebürtige Wienerin lebt seit Jahren in England und forscht und lehrt an der Universität Oxford, wo sie das Violent Extremism Lab leitet. Und ich bin jetzt mit ihr verbunden. Ich würde gerne unser Gespräch mit einem Update beginnen, und zwar mit der Frage, wie sieht es denn aktuell auf den Straßen von England aus bezüglich dieser Proteste der vergangenen Wochen?
Es ist jetzt wieder deutlich ruhiger geworden in den Straßen. Man spürt natürlich noch die Nachwirkungen. Also es gibt schon eine Art Schock in der britischen Gesellschaft, dass es überhaupt zu diesen Ausschreitungen kommen konnte. Und es kann natürlich auch passieren, dass das Ganze jetzt wieder aufkocht in den kommenden Wochen, wenn vielleicht neue Ereignisse wieder eine Mobilisierung auslösen. Man hat auch das Gefühl, dass zumindest die Football-Hooligans jetzt anders beschäftigt sind, weil jetzt die Fußballsaison wieder begonnen hat.
Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Woher kommt diese massive Gewalt, dieser massive Hass? Wir wissen natürlich, es gab einen konkreten Auslöser rund um diesen Messerangriff in Southport, bei dem drei Kinder getötet wurden und mehrere verletzt wurden. Aber man fragt sich von außen betrachtet schon, ist das nur dieser Auslöser gewesen oder was führt zu dieser massiven Gewalt?
Ja, also dieser furchtbare Messerangriff war jetzt der unmittelbare Auslöser. Aber ich würde sagen, dass diese Wut und diese Angst vor allem gegenüber Migrationscommunities und muslimischen Minderheiten schon länger in der britischen Gesellschaft vorhanden war. Und zumindest schon beobachtbar ist seit dieser Welle an IS-inspirierten Terrorangriffen, die ja vor allem Großbritannien sehr stark getroffen hat. Also wenn man sich erinnert an dieses Ariana Grande-Konzert, bei dem ja auch Kinder und Jugendliche ganz furchtbar attackiert wurden, damals, und auch diese ganze Welle an dschihadistischen Angriffen, das hat sehr viel ausgelöst und auch nachhaltig Trauma erzeugt in der britischen Gesellschaft. Und das wurde auch in den letzten Jahren immer wieder auch ausgenutzt von der rechten Szene, die auch weiter über sogenannte Kriminalität unter Migranten gesprochen hat, unter Muslimen, zum Beispiel auch diese Grooming-Gangs, die man in England, also das sind so Art Vergewaltigungsgangs, von denen die Rechte immer wieder spricht. Und das ist auch ein ganz speziell britisches Phänomen beziehungsweise Thema, das vor allem die rechtsextremen Bewegungen verwenden, um zu mobilisieren.
Wer geht denn da jetzt alle auf die Straße? Um vielleicht das auch gleich mal zu fragen. Wer sind die Menschen?
Es ist eine Mischung aus unterschiedlichsten Sympathisanten von ganz unterschiedlichen rechtsextremen Bewegungen. Die Rechte in Großbritannien war in den letzten Jahren sehr stark fragmentiert. Und man sieht das auch, dass es jetzt eine Zusammenkunft gab, zum Beispiel von diesen eher älteren Fans von dem English Defence League Gründer Tommy Robinson, wo durchaus auch eben auch Fußball-Hooligans dabei sind und so generell vor allem eine Anti-Islam-Stimmung herrscht. Dann aber auch die Patriotic Alternative, die sich eher an ein jüngeres Zielpublikum richtet und noch expliziter ist in ihrem Rassismus und in der Verbreitung zum Beispiel von dem Verschwörungsmythos des großen Austausches. Also diese Idee, dass Weiße angeblich Schritt für Schritt durch nicht-weiße Menschen ersetzt werden. Sehr ähnlich, die funktionieren sehr ähnlich wie auch die identitäre Bewegung in Österreich zum Beispiel. Und dann gab es auch so Mitglieder und lose Sympathisanten von zum Beispiel Influencern eher so im antifeministischen und frauenfeindlichen Milieu wie Andrew Tate, der online mitgemischt hat und Stimmung gemacht hat, und auch in Verschwörungstheoretiker-Communities, die zum Beispiel vor allem so im Rahmen der Anti-Covid-Mobilisierung entstanden sind. Und dann sind aber auch noch einfach, also sie würden sich selbst als wahrscheinlich besorgte Bürger, Bürgerinnen bezeichnen. Man hat auch Familien vor Ort gesehen mit Kindern, auch ältere Menschen, wo man zumindest den Eindruck hatte, dass sie nicht Teil von rechtsextremistischen Milieus waren bislang. Und dass es hier eventuell auch dazu kommen kann, dass die auch Teil dieser Bewegung werden mit diesen Ausschreitungen jetzt oder mit diesen Protesten.
Und wie haben sich diese Gruppen vernetzt gegenseitig oder wie wurden die mobilisiert?
Es hat sehr viel über die verschlüsselten Kanäle tatsächlich stattgefunden, also über Telegram, Signal, WhatsApp, aber auch auf den großen Tech-Plattformen, gerade X oder ehemals Twitter, hat eine große Rolle gespielt, dass es überhaupt so eine Reichweite bekommen hat, das Ganze. Also Influencer wie eben Tommy Robinson oder auch Andrew Tate, die wurden ja ursprünglich entfernt von Twitter und deren Accounts wurden jetzt aber seit Elon Musks Übernahme wieder aufgebaut und wieder hergestellt. Und das hat auch bewirkt, dass das Ganze eben viel größer geworden ist, als es vermutlich nur, wenn es nur in den verschlüsselten Kanälen organisiert worden wäre, hätte es einfach nicht diese Dimension bekommen. Was auch bedeutet hat, dass die Sicherheitsbehörden vermutlich auch unter anderem aus diesem Grund so überfordert waren, weil es in so einem großen Ausmaß eine Mobilisierung der Rechten nicht gegeben hat. Oder mir ist zumindest nichts bekannt, vor allem in den letzten Jahren nicht.
Jetzt haben Sie Sicherheitsbehörden gesagt, es war jetzt dann nach einem Schockmoment, hat sowohl der neue Premierminister Keir Starmer reagiert und angekündigt, dass man hier mit besonderer Härte vorgehen wird. Sie haben in einem Interview bereits gesagt, dass Sie sich ein bisschen besorgt darüber sind, dass diese Far-Right-Rioters, wie man sie auf Englisch heißt, zu streng bestraft werden. Da frage ich mich jetzt, wie meinen Sie das genau?
Das Problem ist, dass es natürlich längerfristig zu einer sehr in sich kohärenten Bewegung kommen kann, dass unglaublich starke Gruppendynamiken hier gerade stattfinden, die noch zu einer weiteren Radikalisierung von ganz großen Bevölkerungssegmenten führen können. Und ich denke, zu harte Strafen können kontraproduktiv sein, weil man hier gerade diese Opfernarrative nochmal ankurbelt und auch diesen Hass auch gegen die Behörden, gegen das politische Establishment nochmal mehr schürt. Und ich weiß auch nicht, wie effektiv es tatsächlich ist. Also es scheint so, als wäre das Ziel dieser sofortigen Verhaftungen, Verurteilungen gewesen, den harten Kern zu treffen, was natürlich Sinn macht, also diesen harten Kern von wirklich auch gewalttätigen Protestierenden. Aber ich denke, man geht damit auch das Risiko ein, dass sich auch die, sagen wir mal, moderateren Ränder der Bewegung auch noch weiter radikalisieren. Und deswegen denke ich, ist es auf jeden Fall wichtig, nicht nur mit solchen Methoden zu arbeiten, einer harten Bestrafung, sondern auch eher auf der Ebene der Psychologie zu arbeiten, was Gruppenpsychologie betrifft. Eben, wie gesagt, es passiert enorm viel, vor allem wenn Gruppen in solchen sehr stark prägenden, sehr tief emotionalen Momenten sich miteinander mobilisieren in den Straßen. Da entsteht eine sehr starke Gruppenzugehörigkeit. Ich erforsche das auch in Oxford, vor allem das Thema Identitätsfusion. Das ist, wenn die eigene persönliche Identität mit der Gruppenidentität verschmilzt und wenn man dann viel eher bereit ist, sich für die Gruppe aufzuopfern, wenn man das Gefühl hat, die gesamte Gruppe wird bedroht. Und das entsteht vor allem durch geteilte traumatische oder emotionale Ereignisse. Das ist auch was wir jetzt in diesem Zusammenhang beobachten können und wo ich denke, dass es auf jeden Fall auch andere Ansätze geben sollte, die auch an den Ursprung dieser Probleme gehen und nicht nur symptomatisch sozusagen jetzt Menschen verhaften und verurteilen. Ich denke, das ist einfach längerfristig nicht das notwendig effektivste Mittel.
Aber welche anderen Methoden wären das zum Beispiel? Also Sie haben jetzt gesagt, über die Psychologie, das Mittel der Psychologie einsetzen. Aber wie kann jetzt insbesondere der neue Premierminister und die Regierung auf diese Ereignisse adäquat reagieren?
Also es gibt zwei Ansatzpunkte, die enorm wichtig sind. Der eine ist eben der psychologische und wo man zum Beispiel diese Feindbilder aufbrechen könnte und auch dieses starke Innengruppengefühl aufbrechen könnte, indem man auch geteilte Erfahrungen mit anderen, mit den wahrgenommenen Feinden hervorhebt. Also zum Beispiel einen Dialog oder eine Diskussionsplattform schafft, zwischen den wahrgenommenen Feinden und diesen Protestierenden. Zum Beispiel gab es das auch schon, solche Initiativen von zum Beispiel Imamen und Moscheen, liberalen Moscheen, die auch dann Rechtsextremisten hineingelassen haben. Natürlich muss es da eine Beaufsichtigung geben durch die Sicherheitsbehörden oder ähnliches, aber wo ein erster Dialog auch stattfinden kann, damit auch diese Menschen, die jetzt protestieren, sehen, dass ihr Feind nicht notwendigerweise so aussieht, wie sie es angenommen haben. Und auch, dass vielleicht die, gerade auch die Spaltungen innerhalb der Bewegung, die jetzt entstanden ist, nochmal mehr hervorgehoben werden. Also, dass man zum Beispiel aufzeigt, was nicht geteilte Erfahrungen innerhalb dieser protestierenden Bewegung ist. Und das, es gab ja, wie gesagt, in der Vergangenheit eine sehr fragmentierte rechte Landschaft in Großbritannien. Und ich denke, es sollte einfach alles getan werden, dass diese Bewegung auch so bleibt, weil sie natürlich weniger stark und auch weniger politisch einflussreich ist, wenn sie weiterhin fragmentiert ist und nicht jetzt zusammenfindet mit diesen ganz mächtigen Gruppendynamiken. Und die zweite Dimension betrifft eher die sozialen Medien beziehungsweise das Internet, wo viel mehr getan werden sollte, um von vornherein zu verhindern, dass Falschmeldungen und hassvolle Inhalte so schnell sich verbreiten können. Also gerade die algorithmische Ausrichtung von den Plattformen ist ja leider so, dass sie solche Inhalte verstärkt. Also radikale, apokalyptische oder auch sogar gewaltvolle Inhalte werden mit dieser Infrastruktur der Tech-Plattformen priorisiert. Und deswegen denke ich, sollten die Tech-Plattformen dazu gezwungen werden, auch etwas an ihrem Businessmodell zu verändern.
Das kommt ganz gut, das, was Sie gerade sagen, passt jetzt hervorragend zu dem, was ich noch gern machen würde, nämlich einen Schauplatzwechsel nach Österreich. Hier beschäftigen wir uns ja seit Tagen mit den Nachwirkungen des vereitelten Terroranschlags auf ein Taylor Swift-Konzert oder mehrere Taylor Swift-Konzerte. Und zwar insbesondere seit Dienstag der Nationale Sicherheitsrat im Parlament getagt hat. Und auch hier geht es ja stark um dieses Thema Internet, vor allem diese verschlüsselten Dienste, Signal- und Messenger-Dienste. Jetzt hat der Bundeskanzler Karl Nehammer gefordert, mehr Werkzeuge im Kampf gegen Terrorismus zur Verfügung gestellt zu bekommen. Also zum Beispiel die Überwachung dieser Dienste. Also da geht es noch weniger um die Frage, ob man die Tech-Konzerne selber stärker an die Kandare nehmen kann. Hat er denn recht, wenn er das fordert? Also ist es sozusagen jetzt aus der Sicht, aus der österreichischen Sicht, wäre es sinnvoll oder hätte uns das was gebracht, wenn wir da selber mehr Möglichkeiten hätten, die österreichischen und die europäischen Behörden diese Dienste zu überwachen?
Man muss sagen, dass wir, dass Österreich im internationalen Vergleich sehr stark auf der Seite derjenigen Länder ist, die alles tun, um die Privatsphäre von Menschen zu schützen. Also es gibt da ganz andere Beispiele und gerade die USA oder auch Großbritannien agieren da ganz anders. Schon seit Jahren würden die Einblicke, also haben die Einblicke in die unterschiedlichsten, sowohl die verschlüsselten Kanäle als auch andere soziale Medienplattformen und können das auch für die Überwachung von extremistischen und terroristischen Gruppen verwenden. Das heißt, es gibt ein Ungleichgewicht und das bedeutet auch, dass Österreich, wenn es solche Möglichkeiten nicht hat, wenn die Behörden solche Möglichkeiten nicht haben, auch immer angewiesen ist bis zu einem gewissen Grad auf Tipps oder auf Warnungen von ausländischen Diensten. Und das ist natürlich eine unangenehme Ausgangssituation. Also ich verstehe das aus sicherheitsbehördlicher Sicht. Es deutlich leichter und wünschenswerter wäre, auch bessere Einblicke zu haben, damit man nicht warten muss darauf, dass die US-Amerikaner eine Warnung ausschicken, sondern dass man hier auch selbst dieses Monitoring und diese Beobachtungen durchführen kann. Aber es ist natürlich ein enorm schwieriger Balanceakt und auch wenn es aus sicherheitsbehördlicher Sicht sinnvoll wäre, kann ich auch die Sorgen von Menschen verstehen, die nicht wollen, dass man ihre Privatsphäre einschränkt.
Ein anderes Thema ist grundsätzlich, dass sich jetzt zeigt in beiden Fällen, dass soziale Netzwerke und vor allem voran TikTok, jetzt wenn wir vor allem von den terroristischen Gruppierungen denken, eine enorme Kraft hat, für mit ihrer Propaganda Einfluss zu nehmen auf Jugendliche und junge Erwachsene. Und man das Gefühl hat, das ist so ein großes Thema, man kann dem nicht Herr werden. Wie könnte man dem denn Herr werden?
Gerade TikTok und auch X, würde ich sagen, da gibt es einfach große Baustellen, vor allem auch was die Entfernung von Accounts betrifft, die Falschmeldungen, systematisch Falschmeldungen, Desinformationen und auch hassvolle Inhalte verbreiten. Hier gibt es ja theoretisch schon rechtliche Mittel oder Gesetze. Gerade der EU Digital Services Act, auch in Großbritannien gäbe es den Online Harms Act und in Deutschland zum Beispiel das NetzDG. Und trotzdem schafft man es nicht notwendigerweise, das durchzubringen. Also zum Beispiel einen Elon Musk dazu zu zwingen, diese Inhalte schnell und effektiv zu entfernen. Und ich denke, darin liegt auch das grundsätzliche Problem, dass es vermutlich mehr internationale Kooperation auch geben müsste, weil gerade ja viele dieser Plattformen ihren Hauptsitz oder dieser Unternehmen ihren Hauptsitz in anderen Ländern haben. Also zum Beispiel X, im Fall von X natürlich ist der Hauptsitz in den USA, bei TikTok ist es China. Und dass man daher sehr schwer nur diese Gesetze auch wirklich so durchsetzen kann.
Jetzt gibt es in Österreich ganz frisch eine Forderung nach einem Islamismusverbotsgesetz. Wie sehen Sie denn das?
Also Islamismus zu verbieten ist natürlich, bedeutet ja, dass man eine Ideologie eigentlich verbietet. Ich weiß nicht genau, wie, in welchem Ausmaß das dann stattfinden würde. Ich denke, wenn es im selben Ausmaß ist, wie man sagt, okay, man verbietet das Verwenden von hetzerischer Rhetorik oder hassvoller Rhetorik oder zum Beispiel der Verwendung von Symbolen, die mit dem im Zusammenhang stehen, dann denke ich, kann das schon Sinn machen. Das gibt's ja eben zumindest wirklich jetzt, was zum Beispiel Holocaust-Leugnung oder Neonazi-Symbole betrifft, auch. Ich denke aber, dass das ja eigentlich schon vorhanden ist. Also, dass man zum Beispiel keine IS-Propagandamaterialien besitzen oder verbreiten darf, dass man keine Symbole vom IS verwenden darf. Das ist ja jetzt auch schon der Fall. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern es sinnvoll wäre, hier zusätzlich auch noch andere Dinge zu verbieten oder Islamismus als Kategorie zu verbieten. Ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, eine ganz starke Überwachung von islamistischen Netzwerken zu haben und einen Fokus, genauso wie man es auch bei rechtsextremistischen Bewegungen, wo man auch da die im Fokus behalten muss. Aber ich weiß nicht, inwiefern man es auch einfach realistischerweise verbieten kann.
Eine Verbindung haben wir jetzt noch zwischen London und Wien, wenn man so will, nämlich wieder Taylor Swift, weil die Popsängerin tritt ja ab morgen, Donnerstag, sogar 5-mal in London auf, im Wembley Stadium. Wurden eigentlich die Sicherheitsvorkehrungen wegen der Wiener Vorfälle verschärft oder ist das Thema, dass das irgendwie das eine mit dem anderen zusammenhängt?
Es ist auf jeden Fall ein Thema und auch weil ja dieser Messerangriff, der diese rechtsextremen Proteste ausgelöst hat und wo bei dem ja 3 Kinder ums Leben gekommen sind, 3 Mädchen, das war ja eine Taylor Swift, also das war eine Tanzstunde zum Thema Taylor Swift oder mit dem Untertitel Taylor Swift Dance. Und deswegen ist dieser Fokus auf Taylor Swift gerade in, was Terrorbedrohung betrifft, enorm hoch oder gerade was Gewaltbedrohungen betrifft. Und es ist auf jeden Fall anzunehmen, dass es hier deutlich höhere Sicherheitsvorkehrungen gibt und auch eine sehr starke Überwachung von Online-Kanälen und von den Netzwerken, gerade auch der dschihadistischen Bewegungen.
Eine sehr konkrete Folge haben die Ereignisse in Wien jedenfalls für die Swift-Konzertreihe in London. Anders als in München und wohl auch in Wien, wenn dort alles gut gegangen wäre, dürfen sich Fans in London jetzt nicht mehr vor dem Wembley-Stadion versammeln. Das heißt, feiern und mitsingen wird für all jene Menschen, die kein Ticket haben, nicht möglich sein. Die werden dann weggeschickt. Und das gilt für alle 5 geplanten London-Termine von Donnerstag bis Montag. Und Taylor Swift selbst hat sich noch immer nicht zur Konzertabsage in Wien geäußert, was ihr mittlerweile viele ihrer Fans richtig übel nehmen. Eine Frage habe ich noch, weil wir vorher, jetzt komme ich nochmal zurück zu den rechten Ausschreitungen, inwiefern sich denn die rechte oder rechtsextremen Gruppierungen in England von denen in Österreich oder Deutschland unterscheiden und ob Sie denken, dass zum Beispiel solche Ausschreitungen auf deutschsprachigen Boden sozusagen derzeit auch möglich wären, also inwiefern die auch so organisiert sind und sowas auftreten könnte.
Es gibt eine sehr starke Ähnlichkeit und das ist die, dass es ein sehr mächtiges alternatives Informationsökosystem gibt. Also das besteht aus einerseits diesen Telegram- und Signal-Kanälen, in denen es ja teilweise Hunderte oder sogar Tausende von Mitgliedern gibt. Andererseits auch alternative News-Plattformen oder ich weiß nicht, ob man sie überhaupt so nennen kann. Plattformen, die sich als journalistische Plattformen ausgeben und Falschmeldungen verbreiten. Und dann natürlich auch diese alternativen sozialen Medienkanäle, zum Beispiel BitChute und Odyssee sind so Alternativen zu YouTube, die auch von der Rechten, auch in Österreich, zum Beispiel von der identitären Bewegung verwendet werden. Also da gibt es eine Parallele, dass es eben dieses sehr stark vernetzte Ökosystem gibt und dass es hier auch sehr schnell zu einer Kettenreaktion kommen könnte. Ähnlich wie in Großbritannien sieht man, dass das auch im deutschsprachigen Raum manchmal stattfindet, zumindest online, dass es hier eine Falschmeldung gibt und die dann sehr schnell viral geht beziehungsweise sehr schnell geteilt wird von all diesen unterschiedlichen Netzwerken. Ich denke, was man sich in Österreich oder im deutschsprachigen Raum vorstellen könnte, ist, dass es ein ähnlich dramatisches Ereignis gibt, das dann sehr viel auslösen kann, vor allem wenn dann ein bestehendes Informationsvakuum mit Falschmeldungen gefüllt wird und dass sich das aber dann eher auf den gesamten deutschsprachigen Raum ausweitet und zum Beispiel die Identitäre Bewegung und andere rechte Kanäle, auch Verschwörungstheoretiker-Kanäle hier sehr schnell mobilisieren und das Ganze auch in Aktionen in den Straßen übersetzen könnten.
Liebe Frau Ebner, vielen Dank.
Danke auch Ihnen.
Ja, wir schließen diesen Podcast noch mit einem Hinweis oder eigentlich mit zwei. Wenn Sie die Arbeit von Julia Ebner interessiert, empfehle ich Ihnen ihr jüngstes Buch. Es ist 2023 erschienen und heißt Massenradikalisierung, wie die Mitte Extremisten zum Opfer fällt. Der Titel der englischen Ausgabe heißt Going Mainstream. Und einige unserer jüngsten Analysen und Kommentare aus der Presse zu Terror von Islamisten und rechtsextremer Gewalt in England stelle ich Ihnen in die Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören, sagt Anna Wallner. Schönen Feiertag und bis bald.